Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Und wie das konkret werden kann, Toffi, das wirst du uns erzählen.
Merci, Claudius. Wir haben überlegt, können wir mal ein ganz konkretes Beispiel aus der Stammi bringen? Und da habe ich gesagt, ich habe sogar ein persönliches, wie die orange Wirkung da in der Stammi erzielt wird. Sam und ich sind verheiratet und wir leben da in der Schweiz. Und auf der roten Seite sind wir die Einzigen, die da sind. Meine Familie ist 600 Kilometer nördlich, die Familie von der Sam ist 12.000 Kilometer südlich. Wir haben ganz, ganz wenig Rot, weil wir einfach nur zu zweit da sind. Und dieses zu zweit Rot sein versuchen wir unseren Kindern zu geben, wie gut es geht. Aber am Ende vom Tag können wir es nicht alleine machen. Wir brauchen Gelb. Und Gelb ist für uns Stammi. Stammi als Haus. Wir haben das Bild nochmal gehört, dieser Stein, wo wir gepflanzt sind, auch da in der Stammi. Und wir sind als Eltern darauf angewiesen, dass es auch Gelb gibt bei uns im Leben. Und das ist nicht immer automatisch, sondern da muss man investieren und manchmal gibt es einen Überfluss und so weiter. Und es gibt ein Bild, was dann für uns persönlich die orange Wirkung verdeutlicht. Ich zeige euch das Bild. Es ist ein Foto aus dem Sola, aus dem Sommerlager der Jungschi 2021. Ich stelle euch kurz die Herren vor, den man nicht so gut erkennt, im Rücken zu uns, der Tobias, der Tobi Weinhold, zurzeit in Indien. Dann haben wir den Benny Weinhold, der hat irgendwie eine Wette verloren, dass er blonde Haare hatte. Da hat er einen Fußballer nachgemacht. Und dann haben wir den Noah, das ist unser Sohn, unser Ältester. Können wir mal die ersten Farben reinfliegen lassen. Sam und ich durften gemeinsam bei Benny und Nicole Ehevorbereitung machen. Wir haben in sie investiert vor der Ehe, auch danach haben wir mal wieder Gespräche geführt über die ein oder andere Thematik. Mit dem Tobi durften wir auch unterwegs sein. Ich habe immer mal wieder den Tobi auch gementort in der Zeit, in der Stammi. Das heißt, wir durften Gelb sein für sie, investieren. Und in dem Moment sehen wir, wie das Gelb jetzt weiterfließt. Und zwar zum Noah. Und jetzt holen wir noch das Rot hinzu, was wir dem Noah geben als Eltern. Und was passiert dann, wenn Gelb und Rot aufeinander trifft? Orange. Das ist die orange Wirkung. Und die kann passieren, ich glaube, es ist ein Volleyballspiel, wo sie machen, aber es ist für mich zu einem Bild geworden, so könnte Orange aussehen. Aber Orange kann auch ganz anders aussehen, aber man muss es einfach, diese Farben mal mitnehmen und zu überlegen, was investieren wir in die Kinder und was kommt von der anderen Seite. Und ich liebe das immer, wenn ich im Gespräch bin und ich sehe den Bunny hier vorne in der ersten Reihe. Wenn du in der Stammi in Gespräch bis Jungschi-Leiter. Irgendwie der Bunny kommt noch in jedem Gespräch vor. Und der Bunny, der ist auch so einer, der so gelbe Pfeile geschossen hat auf sehr viele. Bunny, dir mal danke. Nur weil ich dich gesehen habe, vielen Dank. Ja. Und so gibt es noch ganz andere auch hier in der Stammi und deshalb ist uns das Anliegen so wichtig. Wir versuchen nicht jetzt das Idealbild Gemeindefamilie zu malen, sondern wir wollen was malen, was so erstrebenswert ist und so wertvoll ist. Und wir möchten euch einladen. Ich habe noch mal meine gelbe Karte mitgebracht. Wir gehen noch mal auf den Fußballplatz. Wenn einer eine gelbe Karte bekommt, dann schreibt der Schiedsrichter sich den Namen auf. Und wir möchten jetzt eine Zeit haben. Ihr habt auch eine gelbe Karte bei euch auf den Stühlen. Es ist so, um jeden zweiten Stuhl gibt es eine gelbe Karteikarte. Und wir möchten jetzt eine Zeit haben, wo wir überlegen können, gibt es Personen, in die ich investieren kann? Vielleicht gibt es ganz konkrete Namen. Oder vielleicht hast du auch so gar keine Ahnung, dann kannst du auf die gelbe Karte auch ein Gebet schreiben. Und die Frage, die wir bewegen wollen, wir haben wieder ein bisschen Hintergrundmusik, in wen könntest du dich investieren? Ganz konkret, es könnte ein Name sein, es könnte sogar eine Generation sein. Ich möchte mich in Teenager investieren, in der Teenie-Arbeit oder wie auch immer. Aber es kann auch sein, dass du jemand im mittleren Alter bist, du bist 55, du hast Lebenserfahrung und du siehst einen Vater mit 32, der immer wieder am Rande der Erschöpfung ist oder wie auch immer. Also es ist nicht immer unbedingt nur jetzt nur Kinder und nur die nächste Generation, sondern überleg, in welcher Generation bin ich und in welche, sogar vielleicht in die nächste oder in die übernächste Generation, könnte ich investieren. Ich lade uns ein, diese Karte zu beschreiben, vielleicht mit Namen, mit einem Gebet. Und diese Karte, deshalb haben wir eine Karte gewählt. Claudius hat gesagt, so wertvoll, mal einen Brief zu bekommen. Also es ist noch was, wo man nehmen kann, wo man dann auch nehmen kann, um in seine Bibel reinzulegen. Wir wünschen uns, dass diese gelbe Karte uns bewegt zum Gebet während dem Bibellesen.
Am Freitag haben wir in der Bibel-App einen Vers gelesen, der lässt mich nicht mehr los. Und ich will ihn gerne mit euch teilen. Das ist Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Das ist für mich so ein Wow-Vers. Mega, diese Zusage, die wir hier haben von Gott, wie er bereit ist, uns zu helfen. Und gerade wenn wir über Ehen sprechen, über Familien, ich habe schon in der ersten Predigt gesagt, es gibt in der Bibel keine Musterfamilie. Sondern wir finden in jeder Familie Bereiche, wo sie anstehen, wo Schwierigkeiten, Herausforderungen da sind. Und ihr hattet die Gelegenheit, einen Stein mitzunehmen, so wie Josua in Kapitel 24 einen Stein aufgerichtet hat und mit 110 Jahren gesagt hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und es kommt mir so vor, wie wenn Gott in unserem Leben, in unseren Ehen und Familien Schwierigkeiten zulässt, damit wir ihm näher kommen. Ich glaube, das ist ein geistliches Geheimnis. Und diese Steine haben bestimmt bei euch einen Ehrenplatz gefunden, in eurem Wohnzimmer oder wo auch immer, wo ihr merkt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, wir wollen immer wieder daran erinnert werden. In der zweiten Predigt ging es um unsere Ehen und wie wichtig das ist, dass die Kinder nicht so zwischen uns als Ehepartner kommen und eine Stellung einnehmen, die ihnen nicht zusteht. Die Ehe hat Priorität vor den Kindern. Und ich habe euch auch eingeladen, wenn ihr ansteht in eurer Ehe, dass ihr Hilfe sucht. Meine Beobachtung ist, dass wir gerne zu spät Hilfe suchen, ob das persönliche Herausforderungen sind oder Herausforderungen in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, Hilfe suchen, dass die Gemeinde eine angstfreie Zone ist, wo wir wissen, da kann ich hingehen, mich anvertrauen und da werde ich ernst genommen. Und dann am letzten Sonntag die Kinder. Ja, Kindererziehung ist eine Herausforderung. Und ich weiß nicht, was in euch abgegangen ist. Ich denke auch an Ehepaare, die zurückschauen. Die Kinder sind schon erwachsen. Man sieht so vieles, das nicht so gelaufen ist, wie man das heute tun würde. Man kann die Zeit nicht mehr rückgängig machen. Aber was wir können, ist die Zuflucht bei Jesus suchen, wie es in Jakobus 1, Vers 5 steht. Ihn anbeten, ihm die Ehre geben und er gibt, ohne uns Vorwürfe zu machen. Wir haben das letzte Mal auch gesehen, wie gerade Kinder, Teenies und Jugendliche offen sind für das Evangelium. Ich gehe diesmal bewusst auf diese Seite. Wir haben hier dieses Blatt, wo ihr einen Punkt setzen konntet an der Stelle, wo ihr euer Leben Jesus anvertraut habt. Mein Punkt steht bei 11 Jahren. Und es hat mich enorm gefreut, dass so viele von euch nach vorne kommen konnten und sagen konnten, hey, mit 15, mit 18, mit 20, da habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Und wenn du es nicht mehr im Datum weißt, hast du doch ungefähr einen Zeitraum, wo du sagst, als Jesus mir in ganz besonderer Weise begegnet und hat mein Leben verändert. Und wenn jemand von euch hier ist und den Punkt noch nicht gesetzt hat, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ihr seht hier auf dieser Tabelle, wie die Kinder, die Teenies und die jungen Erwachsenen so bis 4, 25 sehr offen sind für den Glauben. Und wie entscheidend das ist, dass wir uns investieren, ob als Eltern oder als erweiterte Familien für unsere Kinder, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen. Das ist am Schluss entscheidend, ob wir mit Jesus unterwegs sind. Darauf kommt es an. Und wir alle wissen nicht, was alles auf unsere Kinder zukommt. Auch wenn wir globale Herausforderungen anschauen, sie sind nur in der Lage, das zu bewältigen, wenn sie ein Leben mit Jesus führen und ihm die Ehre geben, den ersten Platz. Das ist das Schönste, was passieren kann. Und Gott kennt auch alle verlorenen Söhne und Töchter. Und diesen Schmerz dürfen wir auch miteinander teilen. Ich nehme euch jetzt mit hinein in eine Beziehung, die einmalig ist. Ich glaube, jede Beziehung ist irgendwie einmalig. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir eine Beziehung zwischen Paulus, dem Apostel, und Timotheus, einem jungen Mann. Und Paulus hatte schon früh das Anliegen, in das Leben von Timotheus zu investieren. Er hat in Timotheus irgendwie das Potenzial gesehen, das in ihm steckt. Und er hat sich die Zeit genommen, mit Timotheus in eine Beziehung zu treten. Das war eine ganz bewusste Entscheidung von ihm. Paulus hat unter anderem zwei Briefe geschrieben. Und damals war das ganz speziell, wenn man einen Brief geschrieben und geschickt hat. Das ging nicht so schnell wie heute mit WhatsApp oder mit unseren sozialen Medien. Und Paulus hat dem Timotheus zwei Briefe geschrieben, die im Neuen Testament sind. Und ich bin überzeugt, dass Gott dafür gesorgt hat, dass wir diese Briefe in unserer Bibel haben, obwohl sie sehr persönlich sind. Finde ich genial. Den ersten Brief hat Paulus 63 nach Christus geschrieben aus Mazedonien an den Timotheus. Und wir werden heute ein paar Stellen aus diesem Brief lesen. Den zweiten Brief hat er 64 nach Christus geschrieben, etwa anderthalb Jahre später. Und die Situation war folgende beim zweiten Brief. Ich will die speziell erwähnen. Paulus war in Rom und ein paar Monate vorher, im Juli 64, brannte ein Großteil der Stadt nieder. Von 14 Bezirken blieben nur 4 unversehrt und Rom wurde von einem ganz wüsten Brand heimgesucht. Man beschuldigte den Kaiser Nero dafür. Man weiß bis heute nicht genau, wie dieser Brand angefangen hat, ob es Brandstiftung war oder irgendein Versehen. Auf jeden Fall hat Nero den Spieß umgedreht und begonnen, die Christen zu beschuldigen. Und es begann eine unwahrscheinliche Christenverfolgung. Viele starben in dieser Zeit. Man kann heute nachlesen, dass die Christen wilden Tieren vorgeworfen wurden, dass sie gekreuzigt wurden, dass sie verbrannt wurden. Furchtbar. Und genau in diese Zeit reist Paulus nach Rom. Man kann sich sagen, was hat er sich überlegt, und wurde kurze Zeit darauf inhaftiert, schrieb den zweiten Timotheusbrief, und in Kapitel 4 beschreibt er, was auf ihn zukommt, dass er genau weiß, ich bin ein Trankopfer und mein Leben wird ganz sicher nicht mehr lange dauern. Und er schreibt den Timotheus, bring meinen Mantel, den ich in Troas vergessen habe. Es wird Winter, es wird kalt und viele haben mich verlassen und bitte besuch mich doch. Das ist so der Kontext. Paulus, ungefähr doppelt so alt wie Timotheus, in einer viel, viel größeren Verantwortung und investiert in diesen jungen Mann. Finde ich wunderbar. Und das ist ein Beispiel der erweiterten Familie. Und ich will jetzt gerne mit euch in 4 Schritten anschauen, was es heißt, in das Leben eines Menschen zu investieren. Ein erster Schritt, wir lesen dazu ein paar Bibelstellen, ein erster Schritt ist, dass ich mich entscheide als Mann, dass ich einer anderen Person Vater werde, geistlicher Vater, dass ich bereit bin, mich in dieses Leben zu investieren. Oder du als Frau, dass du einer anderen Frau Mutter wirst, geistliche Mutter. Schaut mal, wie das bei Paulus ausgesehen hat. Wir hören eine Stelle aus 1. Timotheus 1, den Vers 2.
Du, lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn.
Das ist enorm. Merkt ihr diese Liebe, die Paulus dem Timotheus zuwendet? Und jetzt noch im 2. Timotheusbrief, auch Kapitel 1, Vers 2.
Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn.
Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus, du bist mir wie ein Sohn. Und im 2. schreibt er, mein geliebter Sohn. Und ihr seht hier die enge Beziehung, die er zu Timotheus hat. Er hat ihn sozusagen geistlich adoptiert und sagt, hey, du bist mein Sohn. Jetzt schaut mal in die Familie von Timotheus hinein, in Vers 5.
Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig.
Ihr seht hier, bekommt einen Einblick in die Familie. Die Mutter von Timotheus, die Eunike, die Großmutter, die Lois, waren beides messianische Juden. Juden, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Der Vater von Timotheus wird hier gar nicht erwähnt. In Apostelgeschichte 16, Vers 1 lesen wir, dass er Grieche war, Hellenist. Entweder heißt das, er kommt aus einem griechischsprachigen Land, oder er war Anhänger der griechischen Religion mit all ihren 12 Gottheiten des Olymp, Zeus, Hermes, Aphrodite, Poseidon und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass in dieser Ehe ganz große Spannungen waren zwischen dem Vater von Timotheus und der Mutter Eunike, weil sie unterschiedliche Glaubensrichtungen hatten. Die Mutter hat sich für Jesus entschieden. Die hat einen Punkt gesetzt auf der Skala. Ich bin Jüdin und jetzt habe ich den Messias gefunden. Und vom Vater lesen wir nichts. Vielleicht war er auch verstorben. Aber so oder so, die Eltern lebten in einer riesigen Herausforderung, was die Erziehung anbetrifft. Und wenn die Mutter alleinerziehend war, dann genauso. Und Paulus hat das gesehen und hat die Chance gesehen, in dieses junge Leben zu investieren. Ich finde das genial, in junge Leben zu investieren. Ich glaube, das ist auch wichtig in einer Gemeinde. Und das geschieht ja nicht nur von einer Person zur anderen, sondern dass eine Gemeinde auch Angebote macht, wo junge Menschen Anschluss finden, geht das beginnend bei der Investition in die Kinder, dann über die Teenies bis zu den Jugendlichen. Und ich möchte an dieser Stelle allen von euch danken, die in einer dieser Aufgaben tätig sind. Das ist genial und denkt immer wieder an die Möglichkeiten, die ihr habt, die offenen Herzen, die ihr in der Regel findet, gerade bei den Kindern, die euch anvertraut sind. Und da könnt ihr auch Mentoren werden, geistliche Väter und Mütter, die diese Kinder in einem sehr wichtigen Lebensabschnitt begleiten. Ich möchte jetzt Rico Niklaus nach vorne bitten. Ich habe ihm eine ganz besondere Frage gestellt, aber er ist ein junger Leiter gewesen, hat viel in das Leben von Kindern, von Teens investiert, ist seit Januar im Jugi-Team mit deiner Frau Salome, gell, hier in der Stammi. Und ich möchte auch dir an dieser Stelle vertreten für alle anderen danken für alles, was du in das Leben von Kindern, Teens und Jugendlichen investierst. Ist mega. Und ich bin überzeugt, das hat bis heute auch Spuren hinterlassen. Du hinterlässt auch andere Spuren. Du bist ein fanatischer Snowboarder, Skier, Skiter, alles was rutscht, das begeistert dich. Ja. Genau. Und ich habe dir eine Frage gestellt, gell? Ja. Gib doch du selber dazu Auskunft.
Genau, ich bin der Rico, begeisterter Wintersportler. Und ich darf euch heute euren Rucksack in Bezug auf die WM, die kommt, die Freestyle-WM, ein wenig füllen mit verschiedenen Snowboard-Techniken, vor allem mit Grabs. Grabs, weißt, das ist ein englischer Begriff, das ist, wenn man während einem großen Sprung sein Snowboard irgendwo festhält, und wir sehen jetzt gleich eine Grafik, wo das so ein bisschen visualisiert ist. Das ist ein Snowboard. Die Grafik ist nicht abschließend. Vorne auf Seite links ist der vordere Teil des Snowboards. Alles, was grün ist, ist meine vordere Hand, wenn ich Snowboard fahre. Und während einem Sprung hat ein Sportler verschiedene Möglichkeiten, sein Brett irgendwo zu halten. Die Liste ist nicht abschließend. Es gibt viele, viele Grabs, die man nicht so einfach darstellen kann. Und ein solcher Grab ist immer extrem wichtig für die Punkte, die ein Sportler erreichen kann. Wie sieht das aus? Auf dem nächsten Bild, da sehen wir ein Mute Grab. Das ist während einer Rotation, der gibt einem sehr viel Stabilität, da man mit dem Körper so kompakt wird. Die Profisportler, die machen bis zu 7 oder 8 Rotationen, also man spricht von Spins oder Flips. Und in diesen Rotationen halten sie ihr Brett. Ein Mute Grab gibt extrem viel Stabilität in der Luft. Dann gibt es noch den Japan Grab, der ist relativ bekannt, der ist auf dem nächsten Bild. Genau, der ist aus meiner Sicht sehr, sehr stylisch. der ist aber auch sehr schwierig zu kombinieren mit einer Rotation. Ja, den macht man vor allem als einzelner Grab. Und dann auf dem nächsten Bild sieht man noch meinen Lieblingsgrab. Das ist ein Nose-Grab. Das sieht einfach fantastisch aus meiner Sicht, wenn das ein Snowboarder macht. Genau, und diese Grabs, die sind, wie schon gesagt, extrem wichtig für die Punkte, die es gibt bei einem Freestyle-Sportler, vor allem in der Kategorie Big Air. Und je länger, dass man so ein Grab hält, desto mehr Punkte gibt es. Oder anders gesagt, es ist ein Fehlerbild, wenn ein Sportler in der Luft seinen Grab wieder loslassen muss. Oder manchmal verpasst er ihn auch, wenn er in der Rotation das Brett einfach nicht erwischt oder es ihm durch die Finger gleitet. Genau solche Grabs oder die Sportler, die sind sehr kreativ. Also es gibt auch Sportler, die machen mehrere Grabs in einem Trick. Die springen, haben 3-4 Rotationen und zwei Grabs oder 2-3 Grabs. Das Ganze gibt es natürlich auch beim Ski, aber ich bin Snowboarder.
Danke vielmal. Super. Rico. Ihr denkt jetzt Balla Balla. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Kolosser 4, dort steht, haltet fest am Gebet. Grab. Okay? Und wacht darin mit Danksagung. Und dieses Bild von den Grabs, das beeindruckt mich extrem. Nicht nur, weil morgen die Freestyle-WM beginnt, sondern weil das Anschauungsunterricht gibt für das, was gemeint ist mit dem Festhalten. Festhalten am Gebet. Schaut mal, was Paulus dem Timotheus schreibt. 2. Timotheus 1, Vers 3.
Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene.
Ist enorm, was Paulus hier schreibt. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag oder bei Nacht, bete ich auch für dich. Und er hat so ein riesiges Beziehungsnetz. Allein im 2. Timotheusbrief zählt Paulus 32 Personennamen auf. Und jetzt ist er da in Rom, weiß, dass sein Leben nicht mehr lange dauert und jedes Mal, wenn ich bete, bete ich für dich. Ist doch enorm. Das erinnert mich an ein Ehepaar und eine Person, die für Margit und mich entscheidend sind in unserem Leben. Seit wir verheiratet sind, beten sie für uns jeden Tag. Jeden Tag. Und oft, wenn wir uns begegnen, sagen sie, wir haben heute für dich gebetet. Wir haben für euch gebetet. Sie beten auch namentlich für alle unsere Kinder. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, man kann sich ja damit auch etwas brüsten. Ja, wie ich bete für dich. Aber für uns ist das eine riesige Ermutigung, dass sie das gesagt haben und nicht einfach nur tun. Irgendwie so dieses Wissen. Und ich bin überzeugt, vieles haben wir als Ehepaar und Familie genau diesen Gebeten zu verdanken. Da sind Menschen, die machen den Grab. Versteht ihr? Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und sie beten regelmäßig für uns. Und jetzt kommt noch ein Grab. Hört mal 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Eine der wunderschönsten Stellen über die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes.
Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen hast, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist.
Mega. Ich liebe diese Verse. Und sie stärken mein Vertrauen in die Bibel. Grab in die Bibel. Philipper 2, Vers 16, dort steht, indem du das Wort des Lebens festhältst. Im Neuen Testament wird der Begriff festhalten am meisten für das Gebet gebraucht und für das Wort Gottes, das Wort des Lebens. Und Paulus investiert in Timotheus, indem er sagt, das sind die entscheidenden Grabs, die ich ausführe und die auch du ausführen musst. Die haben Einfluss auf die Punktezahl. Wenn Gott unser Leben bewertet, dann haben diese Grabs einen entscheidenden Stellenwert. Sie wirken sich direkt aus auf die Bewertung unseres Lebens, auf der Sicht Gottes. Der Grab des Gebets und der Bibel. Und beides ist genauso wichtig. Und auch die Länge dieses Grabs. Versteht ihr, dass wir da wirklich, es geht ja um Beziehung, unsere Beziehung zu Gott. Und dass wir uns dafür wirklich genügend Zeit nehmen. Wie auch immer und wo auch immer, du kannst, wo du bist, kannst du beten und jedes von uns findet da seinen eigenen Weg. Aber dass wir beten, das ist entscheidend. Und auch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist sehr, sehr wesentlich. Das gibt entscheidende Punkte und Paulus ist das wichtig. Wie gut ist der zweite Timotheusbrief auch Teil des Neuen Testaments, macht uns Mut, unser ganzes Vertrauen in die Bibel zu investieren. Jetzt könnten wir sagen, ja, jetzt haben wir das Ziel erreicht, ich habe mich investiert in ein Leben, ich habe ihm beigebracht, wie man betet und wie man in der Bibel liest und Punkt. Aber da hört es nicht auf. Das könnte auch sehr gesetzlich wirken. Versteht ihr so, ja, jetzt beten und lesen und dann ist Gott mit dir zufrieden. Es geht weiter. Mir ist etwas aufgefallen in 2. Mose 20, bei den 10 Geboten. Das sind ja Leitlinien, die Gott uns gibt, weil er es gut meint mit uns. Und ganz am Anfang dieser Gebote steht eine Aussage, die man gerne überliest. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft der Sklaverei in Ägypten befreit hat und der dich in ein Land führt, das von Milch und Honig überfließt. Gott stellt sich vor, in allererster Linie als ein Gott, der befreit, der uns freisetzt. Er kennt die Bürden unserer Vergangenheit. Er weiß, unter was wir leiden, wo wir versklavt sind, wo unsere Gedanken immer wieder hängen bleiben. Er kennt unsere Schuldgefühle. Er weiß das alles. Und er sagt, ich bin der Gott, der dich aus dem allem herausführt, in eine große Freiheit. Und alles, was ich dir jetzt sage, steht unter diesem Zeichen. Jetzt kommen nämlich noch zwei ganz wichtige Teile der Investition von Paulus in den jungen Timotheus. Zuerst hören wir 1. Timotheus 1, 12 bis 17.
Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.
Habt ihr gemerkt, wie Paulus von sich selbst redet? Gott braucht keine Helden als Mentorinnen und Mentoren. Er braucht Menschen, die echt sind, authentisch und zu ihren Schwächen stehen. Ich hatte mal eine Krise, als ich neu in einer Gemeinde den Dienst begonnen hatte und war sehr stark herausgefordert. Und ich habe einen Mentor gesucht. Das ist auch möglich, dass man von sich aus einen Mentor sucht, eine Mentorin. Und was mich an dieser Person am meisten fasziniert hat, war ihre Authentizität. Dass ich nicht den Eindruck hatte, die hat alles im Griff, die weiß genau, wie man es macht. Die hat so ein Leben wie ein Betty Bossi-Rezeptbuch, wo alles gelingt und super cool kommt. Sondern das ist eine Person, die hat auch ihre Krisen erlebt. Und wie Paulus sich hier dem Timotheus vorstellt, ist ja unglaublich. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Timotheus, schau mich an. Ist schlimm, was ich alles gemacht habe. Aber umso größer wird Jesus und darum geht es, dass er groß wird, dass er zunimmt, ich abnimmt, dass nicht mein Leben entscheidend ist und mein Leistungsnachweis, sondern sein Leistungsnachweis und was er alles in mein Leben investiert und wo er mich verändert hat. Er hat mich aus der Sklaverei herausgeführt. Ich habe ihm alles zu verdanken. Ist doch einmalig. Und genau solche Mentoren und Mentorinnen sucht Gott. Er traut uns Großes zu. Und dann kommt noch der vierte Teil, wie Paulus sich in das Leben von Timotheus investiert. 2. Timotheus 1, Abvers 6.
Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Und dann noch 2. Timotheus 2, 1 bis 2.
Timotheus, mein lieber Sohn, lass dich durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren.
Ihr seht hier, wie Paulus den Timotheus freisetzt. Er macht ihm Mut, hey, ich habe dir die Hände aufgelegt. Ich habe für dich gebetet. Du bist bevollmächtigt durch Jesus und jetzt setz diese Gnadengabe ein. Paulus investiert in dieses Leben mit dem Ziel, dass Timotheus zu einem Multiplikator wird. Das heißt, Timotheus kommt immer mehr auf Augenhöhe. Er ist für Paulus ein Sohn, aber er wird für ihn immer mehr zu einem Bruder. Schaut mal, was in Kolosser 1, Vers 1 und 2 steht. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Jetzt ist Timotheus zum Bruder geworden. Paulus hat ihn freigesetzt. Ich habe nicht lange her einen Brief bekommen. Briefe haben ja immer mehr Seltenheitswert, einen richtigen Brief. Und ich merkte, da ist etwas mehr drin als nur so eine A5-Seite. Ich habe ihn geöffnet und ich war sehr gespannt. Absender, ein ehemaliger Praktikant, den ich über eine bestimmte Zeit begleitet habe. Und er schreibt in diesem Brief, schreibt er mir: Ich danke dir herzlich. Ich bin so dankbar für alles, was du in mein Leben investiert hast. Ich habe dir so viel zu verdanken. Er ist heute Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde. Und diese Zeit, ich habe dann gerechnet, die ist sicher schon 25 Jahre her. Wir haben uns wohl gesehen, aber nicht viel miteinander geredet. Und er greift zurück auf diese Zeit, diese Investition, ich weiß nicht mal mehr, ob ein halbes Jahr oder ein Jahr, und dankt mir und legt einen fetten Gutschein bei von einem Edelrestaurant bei uns in der Region für ein Nachtessen von Margit und mir. Und ich muss euch sagen, das hat mich so berührt. Und ich glaube, dass wir da noch viel offener werden können einander gegenüber. Gerade was Geld anbetrifft, die Investition in das Leben voneinander. Und dass du vielleicht auch einmal überlegst, wer hat schon in dein Leben investiert? Wem könnte ich danken? Vielleicht eine Person, die das nicht einmal so stark gemerkt hat. Danken dafür, hey, du bist für mich zu einem riesigen Segen geworden. Ja, das ist gelb, die Farbe gelb. Dass wir als Gemeinde sagen, hey, wir sind eine erweiterte Familie und wir sehen es als Aufgabe, in das Leben voneinander zu investieren. Vor allem in jüngere Menschen, dass wir sagen, wir sind da als geistliche Väter und Mütter.